Zeichen und Wunder. Lass uns zusammen mal diesen Vers lesen. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Apostelgeschichte 6,8. Ja, dieses Thema Zeichen und Wunder. Vorher habe ich mir noch Gedanken gemacht, ja, warum habe ich dieses Thema hier reingetan? Ne? Das Heft handelt über den Heiligen Geist. Und hier sehen wir schon Stephanus. Ja, Stephanus, der tat Zeichen und Wunder. Warum? Ja, es war frisch nach Pfingsten. Frisch nach Pfingsten. Viele Apostel und oder viele Leiter der Gemeinde, viele wichtigen Evangelisten sind umhergezogen und haben gepredigt. Und hier ist Stephanus voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen. Und das heißt, diese Kraft, ne, die bezieht sich auf die Kraft des Heiligen Geistes, auf diese Macht, auf die Kraft, die der Heilige Geist gibt, um Wunder zu tun. Wie jetzt Jesus auch Wunder getan hat, haben auch die Apostel Kraft bekommen, zum Wunder zu machen, noch viele andere Wunder zu machen, ne, weil sie schon zur Zeit, wo sie mit Jesus waren, ja Dämonen ausgetrieben haben und so. Und nach Pfingsten dann viel, viel mehr. Gut, das Thema Wunder hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Dann auf der anderen Seite biblische Wunder. Ja, ist wichtig, dass wir nachdenken über die Wunder, weil es gibt Leute, die sagen, ich glaube nicht an Wunder. Oder es gibt Leute, die sagen, heutzutage gibt es keine Wunder. Oder es gibt Leute, die auch versuchen, die Wunder entwundern, wie kann man sagen, ne, zu erklären, zu sagen, ja, Jesus hat nicht Brot vermehrt, sondern er hat nur gefördert, dass die Leute das Brot aus der Tasche genommen haben oder so. Das heißt, oder Jesus ist nicht auf das Wasser gelaufen, sondern er wusste, wo ein paar Steine sind, ne? Und solche Geschichten, ne? Oder Moses hat nicht das Rote Meer geöffnet, sondern er kannte eine Stelle, wo das Wasser sehr niedrig war. Oder solche Sachen, ne? Und alles Lüge, ganz klar. Und warum, woher wissen wir, dass es alles Lügen sind? Ja, weil die Bibel, ansonsten bräuchten wir die Bibel nicht. Ne? Wenn es ja in der Bibel darum ginge, ich sag mal, natürlichen Sachen zu erzählen, dann bräuchten wir die Bibel nicht, weil wir haben doch die ganzen die wissenschaftliche Bücher, die Physik, Biologie und Chemie und so weiter, die uns die ganzen Sachen erzählen, die normal sind, die alle Leute kennen oder die man beweisen kann, die man nachmachen kann etc. Und in der Bibel geht es genau um das Gegenteil, um Sachen, die man nicht nachmachen kann, um Sachen, die Gott getan hat, die vom Ablauf der Natur abweichen. Und das sind Wunder. Das sind Sachen, die nur einmal passieren oder sehr, sehr selten passieren, die man dann nicht vorhersagen kann. Man kann nicht sagen, ja, heute oder morgen wird es ein Wunder passieren. Das kann man nicht sagen, weil dann wäre es kein Wunder, wenn man es voraussehen könnte. Ne? Wunder haben diese Eigenschaften, ja, die passieren einfach, wenn man sie nicht erwartet, dass sie passieren. Zeichen und Wunder waren ein fester Bestandteil des Lebens vom Volk Gottes. Das heißt, wenn wir jetzt die Bibel nehmen und sie jetzt mental, lass uns eine mentale Reise durch die Bibel machen, von 1. Mose bis Offenbarung und so ein bisschen nachdenken, die Wunder, die es da gibt. Und wir könnten hier auch eine mentale Übung machen und denken, ja, lass uns mal diese Wunder mal wegmachen und nur die Sachen nehmen, die keine Wunder sind. Was bliebe dann übrig? Dann bliebe vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel der Bibel übrig und dieses Teil würde uns nichts bringen quasi. Dann wäre vielleicht der Buch der Prediger übrig und was für Sachen würden noch übrig bleiben? Also wenn wir jetzt wegnahmen, alle Sachen, so die Gott gemacht hat, wo Gott gesprochen hat oder wo irgendwas passiert ist, was nicht so dem normalen Ablauf der Natur entspricht. Schon die Schöpfung zum Beispiel und ne, dass Moses hier die 10 Plagen auf Ägypten gemacht hat und das Rote Meer aufgemacht hat und Manna kommt vom Himmel und so weiter. Das heißt, die reihen sich ein auf den anderen, die ganzen Wunder in der Bibel. Ja, ja, du siehst, ne? Ja, genau. Ja, wenn du anfängst zu denken, ne, dass ja Abraham und Sarah ein Kind hatten mit 90, ne? Auch ein Wunder. Das sind alles immer Wundern, die mit dem Glauben zu tun haben, weil die Bibel ist ein Buch, das uns den Glauben lehren will. Und wie lehrt man den Glauben? Indem man Sachen erzählt, die schwer zu glauben sind. Und dann kann man sagen, ich glaube das oder ich glaube nicht. Und wenn man sagt, ich glaube, dann wächst unser Glauben. Und wenn ich sage, ich glaube nicht, dann wächst unser Unglaube. Aber durch natürliche Sachen, wenn ich jetzt ein Physikbuch oder Biologiebuch lese, dann, dann kann mein Glauben nur, indirekt wachsen, wenn ich denke, ja, Gott hat, ne, die Tiere geschaffen und so, okay, indirekt. Aber es ist nicht eine direkte Einladung zum Glauben. Aber die Bibel, die lädt uns ständig zum Glauben ein, weil sie immer Geschichten erzählt, was Gott gemacht hat, die wir nicht beweisen können, die wir nicht nachmachen können. Die Bibel sagt, ist dies und das passiert oder Gott hat dies und das gemacht und so weiter. Und dann kann man sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube das, weil ich erkenne, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass die Bibel nicht lügt, dass Gott nicht lügt. Obwohl es ja menschlich nicht erklärbar ist, das alles. Aber ich glaube es. Und dann wächst unser Glauben. Das heißt, durch die Bibel kann unser Glauben ständig wachsen, weil auf jeder Seite der Bibel lesen wir einige Wunder. Ja, man könnte glatt behaupten, dass die Hälfte der Bibel Wunder sind. Ne? Und hier habe ich eine kleine Liste gemacht, Schöpfung, Erscheinung von Engeln, ja, zum Beispiel Abraham, Hagar, Jakob, Gideon und viele andere haben sich getroffen mit Engeln, Feuer von Himmel ist gefallen auf Sodom und Elia und die Propheten des Baal, da kam auch Feuer vom Himmel, Bestrafungen, die 10 Plagen, Datan, Gehasi, Herodes, Ananias und Sapphira und viele andere, ne, die ja in einer wundersamen Art und Weise bestraft wurden. Prophezeiungen, weil Prophezeiungen sind auch Wunder, ne, wenn man so liest, zum Beispiel Jesaja, der beschreibt penibel genau, was Jesus getan hat, dass er die Sünden der Welt getragen hat und so. Und das hat sich erfüllt 600 Jahre, nachdem er das geschrieben hat. Und es gibt auch andere Prophezeiungen, zum Beispiel 1. Mose 3,15 ist auch eine Prophezeiung. Die wurde ja mehr als 1000 Jahre vor Christus geschrieben. Das heißt, die hat 1000 Jahre in der Zukunft prophezeit. Und es gibt dann auch andere Prophezeiungen, die 3000 Jahre in der Zukunft liegen, zum Beispiel Prophezeiungen, die sich noch nicht erfüllt haben. Oder die Prophezeiung zum Beispiel, dass ja Israel zurück zu ihr Land kommt. Ne? Das ist im Jahr 1948 passiert. Das heißt, das sind dann 2000 Jahre nach Christus. Das sind 2400 Jahre, nachdem die Prophezeiung gegeben wurde. Ist sie in Erfüllung gegangen. Und das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Das heißt, heute kann man nicht mal vorhersagen, wer der nächste Kanzler sein wird. Ne? Noch weniger Sachen, die jetzt in 2400 Jahren geschehen werden. Ne? Und die Bibel ist voll davon. Ganze Bücher, zum Beispiel hier Offenbarung, ist ein ganzes Buch voller Prophezeiungen. Oder der Buch Daniel, ist die Hälfte sind Prophezeiungen. Oder Buch Jesaja. Quasi das ganze Buch, Jeremia, und es gibt viele, viele andere, die kleinen Propheten, die haben auch viele, viele Vorhersagungen. Nächster Punkt, Heilungen. Ne? Heilungen, da könnt ihr hier ellenlange Listen machen von Heilungen. Rebekka und Anna wurden fruchtbar und Jesus hat viele Kranken geheilt und sogar Menschen wieder zurück zum Leben gerufen und Blinde geheilt. und Aussätzige geheilt. Das hat kein Ende, das nimmt kein Ende. Die Heilungen, alles Wunder. Versorgung, auch Wunder. Elia zum Beispiel am Fluss, wo die kamen dann die Raben jeden Tag und brachten ihm zu essen. Oder als er zu dieser Witwe gegangen ist, wo er jeden Tag dann auch Öl und Mehl aus dem Krug kam, hat sich jeden Tag neues Mehl und Öl gebildet in diesem Krug und so weiter, so weiter, so weiter. Ganz, ganz viele. Schutz, zum Beispiel Esther und ihr Volk. Esther hat gebetet und Gott hat verhindert, dass die Juden zerstört wurden. Daniel in der Löwengrube ganz stark, Gott hat ihn geschützt und viele, viele andere Leute wurden beschützt. Unerklärliche Sachen, Sachen, die gar nicht einen Namen haben. Hier Abraham und Sarah, Eltern mit 9 bzw. 100 Jahren, hatten wir schon besprochen. Gideon mit nur 300 Mann besiegt eine große Armee. Und Gott hat dieses Wunder sogar ausgereizt, weil da kamen 10.000 Mann zu Gideon und Gott hat gesagt, schick die alle wieder nach Hause oder die meisten davon, weil ansonsten werden die Leute nicht verstehen, dass es ein Wunder ist, dass die Kraft Gottes das Volk befreit. Die Kraft Gottes hat den Feind besiegt. Darum sind nur 300 geblieben und Gott durch sie hat dieses Wunder gemacht. Die großen Heeren vom Feind haben sich selbst zerstört. Das heißt, weil Gott denen Angst eingejagt hat durch ein Wunder. Und Jesus heilte Blinde, Gelähmte, trieb böse Geister aus, speiste Tausende aus, nur wenig Brot und Fisch, stillte den Seesturm, lief über das Wasser, erweckte Tote und viele andere. Man könnte quasi sagen, dass die Hauptbeschäftigung von Jesus seine Wunder waren, Man könnte quasi sagen, das heißt, wenn man so denkt, was hat Jesus gemacht? Ja, Wunder hat er gemacht. Und natürlich, wenn man das ein bisschen mehr näher betrachtet, das Thema, dann wissen wir, okay, er hat auch gelehrt, er lehrte auch, er predigte. Aber die Wunder sind das Interessanteste, das war so ins Auge schicht, weil auch Hunderte von denen erzählt werden in den Evangelien. Aber auch die Apostelgeschichte ist mit ihnen übersät. Heilungen sogar ohne Berührung. Das heißt, Petrus lief und sein Schatten berührte die Menschen. Das heißt, sein Schatten, das heißt, er berührt die Menschen nicht und die Menschen wurden geheilt. Und aus der Ferne, das heißt, die nahmen ein Tuch von Paulus und brachten das Tuch dem Kranken und er wurde geheilt. Austreibung von bösen Geistern, Totenerweckungen, Befreiung aus dem Gefängnis, giftige Schlangenbissen hatten keine Wirkung, Sprechen in anderen Sprachen, Erscheinung von Feuerzungen, die Gottesstimme wurde gehört, das geschah nicht nur jetzt zur Zeit der Apostelgeschichte, auch zur Zeit Jesu bei seiner Taufe, Teletransport, wir wissen, dass der Philippus teletransportiert wurde. Das heißt, er ist verschwunden, nachdem er dem Eunuch getauft hatte und so weiter. Das heißt, die sind so viele Wunder, so viele Wunder. Gut, dann ist die Frage, aber heute haben wir auch Zeichen und Wunder. Heute. Zeichen und Wunder gehen Hand in Hand mit dem Glauben. Glauben an die Verheißungen Gottes, die nicht nur ewige Errettung nach unserem Tod verheißen haben, sondern viele Verheißungen und Wundertaten Gottes gelten schon in diesseits. Zum Beispiel seine Fürsorge, Schutz, Engelserscheinungen, Befreiung, Heilung, Kraft, Offenbarung. Das sind alles Sachen, die wir auch erfahren haben, die ich erfahren habe, die meine Familie, meine Frau und viele andere Geschwister erfahren haben. Wenn man sagt, Gott schützt uns, dann ist das ein Wunder. Wenn ich sage, jetzt nehme ich mein Auto und fahre irgendwo hin und bete, Gott schütze mich, dann glaube ich, dass Gott dass die Chance, dass da ein Unfall passiert, kleiner ist, als wenn ich nicht beten würde. Dann ist es dann ein Wunder. Ja, oder wenn uns irgendwas fehlt und wir beten und dann bekommen wir das. Dann spendet uns was. Oder ne, es kann jedem passieren. Zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich gebetet, Gott, ich brauche jetzt ein paar Unterhemden. Ne? Am nächsten Tag war dann Angebot beim Lidl, solche Hemden. Ne? Ja, das passiert oft bei uns in solche Sachen. Ne? Mit Ofen, mit alles Mögliche. Ne? Wir beten Gott, ich brauche das und so. Ne? Und das sind Beispiele. Und auch wenn wir krank sind, wenn wir jetzt eine Krankheit haben, dann bete ich und sage Gott, ne, ich lege das in deine Hände, dann hilft Gott. Da werden wir auch später sehen, am Ende dieser Lektion, das mit dem Ärzten und so, wie ist das damit? Das heißt nicht, ja, wenn Gott Wunder tut, dass wir nicht den Arzt aufsuchen. Werden wir nachher besprechen. Das alles bezeugt von einem lebendigen, allmächtigen Gott, der Gebete erhört und seinen Ausgesandten und Propheten Autorität schenkt. Es zeugt gleichzeitig von der Liebe Gottes, seine Fürsorge und seinen Schutz. Das heißt, wenn jemand sagen würde, ja, es gibt keine Wunder heute, dann würde es auch gleichzeitig bedeuten, indirekt, ja, dass Gott tot ist, ne? Oder dass Gott uns nicht mehr liebt. Oder dass Gott nicht mehr unser Vater ist und uns versorgt. Ne? Oder dass Gott keine Gebete mehr erhört. Ne? Weil Wunder sind auch immer Gebetserhöhungen. Weil wir bitten Gott, bitte heile oder bitte schütze und so. Das heißt, Wunder sind immer Gebetserhöhungen. Und wenn wir sagen, es gibt keine Wunder, dann heißt es ja, Gott erhört keine Gebete. Wenn jetzt ein Christ sagt, ich glaube nicht an Wundern, dann sagt er quasi, ja, ich glaube, dass Gott tot ist. Ne? Das heißt, es ist ein Widerspruch. Der Glaube an Zeichen und Wunder gehört unzertrennlich zum biblischen Glauben. Er ist ein wichtiger Aspekt eines vollständigen Glaubens. Das heißt, wir wollen einen vollständigen Glauben. Wir wollen nicht nur, ja, sagen wir, ein paar Sachen aus der Bibel herauspicken und sagen, alles andere interessiert mich nicht. Nee, das geht nicht. Das heißt, wir müssen an der ganzen Bibel glauben. Die Bibel ist das Wort Gottes und nicht nur Teile von ihr, sondern ja von 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis zum letzten Vers. Jeder Vers, jedes Wort ist das Wort Gottes. Und jedes Wort ist gleichmäßig das Wort Gottes. Es gibt nicht Teile der Bibel, die mehr Wort Gottes sind als andere. Die ganze Bibel und gleichmäßig ist das Wort Gottes. Stefan, würdest du bitte hier Matthäus 22, 29 lesen?
Ja. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Matthäus 22, 29.
Ja, dieser Vers ist auch der Vers, der unserer Mission, das Logo unserer Mission unterliegt, diese zwei Fußabdrücke. Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Das heißt, wenn einer nicht irren will, das heißt, wenn einer den richtigen Weg, einen geraden Weg wandeln will, den Weg Gottes wandeln will, ohne irren, ohne falsche Wege zu nehmen, das heißt, den richtigen Glauben haben möchte, dann brauche ich diese zwei Sachen, die Schriften und die Kraft Gottes kennen. Das heißt, nur die Schriften, wenn man nur jetzt die Schriften studiert, dann wird man gesetzlich. Die Leute, die jetzt nur die Schriften studiert haben, aus menschlicher Sicht, die wurden Pharisäer, die wurden Heuchler, die wurden geistlich tot. Die brauchten auch die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes, um die Bibel zu verstehen, aber nicht nur um die Bibel zu verstehen, sondern auch, um diese Kraft Gottes zu erfahren. Das heißt, erfahren, dass Gott ein lebendiger Gott ist, ein Gott, der Wunder tut, aber der auch mit uns kommuniziert, der in unserem Herz wohnt, der uns liebt und so weiter und so weiter. Alles hat ja mit der Kraft Gottes zu tun. Wenn ich sage, ich spüre Gott in mein Herzen, dann heißt es, ich spüre sein Leben, seine Kraft in mein Herzen. Das heißt, er ist lebendig und diese Kraft in mein Herzen ist auch ein Wunder, eine Sache, die jetzt nicht normal, nicht natürlich ist, weil die Menschen ohne Jesus, die haben Gott in ihre Herzen nicht. Da sieht man, wie jetzt Wunder alles durchdringt, ne? Ja, weil Gott ist übernatürlich und er bewegt sich im übernatürlichen Bereich. Und wenn wir ihn kennen und Bezug zu ihm haben, dann haben wir Kontakt mit dem übernatürlichen Bereich, jetzt im guten Sinne. Na, es gibt auch viele, die jetzt das Wort übernatürlich, dieses Wort in einer, ich sag mal, magischen Art und Weise, in einer Hexerei, ne? In Bezug zur Hexerei oder so. Nein, nicht in diesem Sinn, aber im Sinne von Sachen, die ja außerhalb der Natur sind, im geistlichen Bereich, im Bereich, wo Gott ist, und in diesem Sinn übernatürlich, weil dieser Bereich, wo Gott ist, der geistliche Bereich, ist größer, ist höher, und darum ist es auch normal, dass man sagt, übernatürlich, weil es einfach größer ist. Die Kraft Gottes ist die Grundlage unseres Glaubens. Schwester Nelly, kannst du diesen Vers lesen?
Das ist 1. Korinther, ne?
Genau.
Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. 1. Korinther 2.
Damit unser Glaube auf die Kraft Gottes beruht. Das heißt, auf der Gewissheit, dass Gott lebendig ist, dass Gott stark ist, dass Gott die Wahrheit ist, etc. etc. Und das hat alles einen Geschmack von Wundern. Das heißt, Gott ist lebendig. Gott tut Sachen. Gott verheißt. Gott erfüllt Prophezeiungen. Alles hat mit Wundern zu tun. Glaube und Wundern. Ja, die Behauptung, ich glaube nur an das, was ich sehe, ist ein Widerspruch. Hebräer 11,1, sehr bekannter Bibelvers. Stefan, würdest du bitte lesen?
Das ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 11,1.
Ja, das muss man einfach sagen, weil viele meinen, dass Glaube so ein religiöses Gefühl ist. Und darum sagen viele, ich glaube nur an das, was ich sehe. Das heißt, weil sie denken, ja, ein religiöses Gefühl, so ein bisschen so eine kleine Wärme auf dem Herzen. Aber biblisch gesehen ist Glaube völlig was anderes. Ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Tatsachen, das sind Tatsachen, Sachen, die wirklich existieren. Wirklich existieren, aber die man nicht sieht. Gott sieht man nicht, aber er existiert. Jesus, die Errettung und die ganzen, die existieren, aber man sieht sie nicht und darum muss man an sie glauben. Glauben, weil es wird behauptet, die Bibel sagt, die ganzen Sachen, dies und das ist geschehen, dies und das existiert und so weiter. Und das kann man nicht sehen, man kann nur glauben, man kann nur hingehen und sagen, ja, ich vertraue, dass es so ist, ich bin überzeugt, dass es so ist, weil die Bibel es sagt. Darum ist der Glaube eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und darum ist da auch ein Widerspruch, wenn jemand sagt, ich glaube nur an das, was ich sehe. Ja, weil das Wort Glaube an sich bedeutet genau das, dass man festhält an Sachen, die man nicht sieht und nicht versteht. Ja? Und Sachen, die man sieht und die man versteht, an diese Sachen darf man gar nicht glauben. Ne? Darf man gar nicht glauben. Das heißt, ich werde absurd, wenn ich sage, ich glaube an diesen Tisch oder ich glaube an diese Tastatur, ne? Ich glaube an dieses Handy. Nee, weil die sind vor mir, die liegen vor mir, ne? Die sind da, die sind Gegenstände und an Gegenstände glaubt man nicht. Man weiß, dass sie da sind. Man erkennt, dass sie da sind und darum ist unlogisch zu sagen, ich glaube, ne? Weil man erkennt, dass sie da sind. Man weiß, man kann sie betasten, man kann sie festhalten. Und darum ist Glaube unlogisch. Darum zu sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe, ist unlogisch. Weil an was man sieht, dann ist unlogisch zu glauben. Man glaubt nur an Sachen, die man nicht sieht. Nächstes Thema, nächste Überschrift, kleine und große Wunder. Mit dieser Überschrift will ich hier ja das wieder versuche ich das zu beweisen. Dass jeder Christ an Wundern glauben muss, dass es verbunden ist, an Wundern zu glauben. Weil es gibt Weil alle Christen beten. Ich sage mal so, alle Christen beten. Alle wahren Christen, alle von neuem geborenen Christen beten. Aber es gibt einige davon, die so ein bisschen Probleme haben mit Wundern. Wenn man so sagt, ja, Zeichen und Wunder. Weil die denken, ja, einer, der an Zeichen und Wunder glaubt, der ist ne, ein Fanatiker oder eine Sekte oder sowas. Und dann, obwohl sie jetzt bekehrt sind, aber die sagen, ich glaube nicht an Wunder, ne, weil sie damit die Idee damit verbinden, mit bestimmten Gruppen, die sehr, ich sag mal so, ein bisschen übertreiben mit Zeichen und Wunder, dann wollen sie andere Gruppen sich abschotten von diesen Ersten und so weiter. Und darum gibt es dieses Problem. Aber dann sage ich, schau mal, lass uns mal schauen. Ne, wenn jetzt ein glaubender Christ eine Grippe hat und betet, Gott, heile mich von dieser Grippe, dann würde ich sagen, warum hat er das gebetet? Ja, weil er überzeugt ist, dass das irgendwas bringt. Vielleicht wird er jetzt nicht sofort geheilt von der Grippe. Ne? Kann passieren, aber vielleicht wird er nicht sofort geheilt. Aber wenn jetzt die Grippe normalerweise 5 Tage dauert, aber wenn er gebetet hat, dann dauert die Grippe nur 3 Tage. Ne? Dann heißt es, die wurde ja zu 60% schneller geheilt oder 40% schneller geheilt. Und das ist ja schon einen, ich sage mal in Klammern, kleinen Wunder. Das heißt, Gott hat im Lauf der Natur eingegriffen und hat das gemacht. Hat ja, gemacht, dass die Viren sich ja, ich sage mal, nicht so schnell vermehrten oder schneller gestorben sind. Irgendwas hat er gemacht, dass das passiert ist, dass diese kleine Wunder passiert ist. Und wenn man sagt, okay, Gott kann eine Grippe heilen, aber kann keinen Blinden heilen heutzutage. Ne? Es gibt Leute, die dann solche Sachen sagen. Ja, aber dann frage ich mich, ja, aber wenn Gott Millionen von Viren töten kann, kann er jetzt nicht ein paar Zellen im Auge einer Person heilen? Ne? Das heißt, für Gott ist jetzt eine Grippe oder eine Lähmung, für die ist alles Gleiche. Ne? Aber wichtig ist dieser Punkt. Wenn man bittet, wenn man irgendwas bittet, heißt es, man vertraut, dass das auch passieren wird. Das heißt, jede Person, die betet, tut das im Vertrauen, dass ein Wunder passieren wird. Im Grunde sind alle Gebete, die wir tun, bieten um Wunder. Ja, wenn ich bete, Gott, bitte, lass mein Cousin sich bekehren, ja, dann erwarte, dass Gott dieses Wunder tut, der Bekehrung. Bekehrung ist auch ein Wunder. Das heißt, alles, was wir bitten, ist Bitte um Wunder. Und das sind viele Leute nicht bewusst. Viele merken das nicht. Die denken, ja, ich bete und Gott erhört meine Gebete, aber ich glaube nicht an Wunder. Das ist, ne, ich versuche hier zu beweisen, dass hier das ein Widerspruch ist. Jedes Gebet ist eine Bitte um ein Wunder. Und viele sagen, ja, es gibt keine Wunder mehr, wegen einem völlig anderen Grund. Warum? Zum Beispiel einen anderen Grund. Schon zur Zeit Jesu gab es dieses Problem. Er ging nach Nazareth und hat dort gepredigt. Er hatte schon in vielen anderen Städten gepredigt und viele, viele Menschen geheilt. Und diese Botschaft hatte sich verbreitet, diese Nachricht hatte sich verbreitet. Und viele wussten das. Ja, Jesus, der tut Wunder. Und dann ist er in Nazareth angekommen und einige Leute, die waren so mutig und sind zu Jesus gegangen und sagten, Jesus, ich bin krank, heile mich. Dann hat er sie geheilt. Aber es kamen andere, die auch krank waren, zu Jesus. Aber da gab es ein paar Leute, die sagen, Leute, hört zu. Ne? Jesus, den kennen wir. Ne? Der ist doch der, ne? Der ist unter uns aufgewachsen. Der ist doch der Zimmermann. Ne? Der ist doch der Zimmermann, den kennen wir. Ne? Und dann so haben sie den Glauben vieler Leute kaputt gemacht. Die haben die Leute bewegt zu zweifeln. Und was sagt die Bibel? Jesus konnte wenig Wunder machen, weil sie nicht geglaubt haben. Die Leute, ne, könnten geheilt werden, aber wurden nicht geheilt, weil sie Ohren gegeben haben, diesen Unglaubensstifter. Diese Leute, die sagen, oh, aber schau mal, kann doch ein, ne, Zimmermann Wunder machen oder so, ne, und so weiter, etc. Den kennen wir und seine Schwestern, Geschwister wohnen unter uns und so weiter. Ne. Das heißt, Es hat mit Glaube zu tun. Es gibt dann Gemeinden, die, wo es wenig Glauben gibt, wo viel, sagen wir, Humanismus gibt, wo viel Menschengedankengut ist, wo viele, sagen wir so, alles so schön und, ne, natürlich ist alles schön, alles ganz organisiert etc., aber wo die Menschen nicht eingeladen werden zu glauben, nicht herausgefordert zum Glauben, ne, weil Glauben ist immer eine Herausforderung. Man sagt, die Bibel sagt dies und das, das klingt unlogisch, aber du stehst vor einer Entscheidung, glaubst du oder glaubst du nicht. Und da gibt es Gemeinden heutzutage, die das nicht mehr machen, die sagen, ja, wichtig ist, dass du jetzt ein warmes Gefühl auf dem Herzen hast und gut ist. Ne? Und in solchen Gemeinden passieren dann keine Wunder. Menschen werden jetzt nicht geheilt, wenn sie krank sind. Oder vielleicht werden sie sogar geheilt, wenn sie beten. Aber man erzählt das nicht, weil man sich schämt, solche Sachen zu erzählen. Und dann nehmen die Leute das nicht mehr zur Kenntnis. Und dann im Endeffekt sagen, ja, Wunder passieren nicht mehr. Das ist diese berühmte Flucht nach vorne. Ne? Die Flucht nach vorne heißt, anstatt, dass man sagt, in unserer Gemeinde passieren keine Wunder, weil wir nicht mehr glauben, weil wir schon vom Glauben abgefallen sind. Ne? Das wäre doch die Wahrheit. Dann sagt man, in unserer Gemeinde passieren keine Wunder, weil es überhaupt keine Wunder mehr passieren. Und in den Gemeinden, wo man behauptet, dass es Wunder gibt, die legen falsch, die sind Sekten. Das heißt, man dreht den Spieß um. Ne? Die Leute drehen den Spieß um, anstatt sich selber mal unter die Lupe zu nehmen und erkennen, dass es an Glauben fehlt, zeigen sie mit dem Finger auf die anderen. Und interessanterweise, wenn man mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigt, da zeigen drei Finger in unserer Richtung. Und, ja, das, und noch was anderes, da zeigt ein Finger nach oben. Und das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, jedes Mal, wenn man sagt, ah, die anderen, die an Zeichen und Wunder glauben, die sind eine Sekte, ne? Das heißt, die drei Finger, die auch zurück zu dieser Person zeigen, die bedeuten, diese Person glaubt nicht. Diese Person, für die ist Gott tot. Für diese Person ist die Bibel nur ein Haufen Papier, ne? Das ist die Wahrheit. Und für diese Person ist Gott ein Lügner, weil Gott alles versprochen hat. Gott verheißen hat, dass viele Zeichen und Wunder geschehen würden, durch die an Jesus glauben. Das ist ganz, ganz schlimm. Auf der nächsten Seite Intelligenz. Ja, Intelligenz, weil wenn man so sagt, ja, Zeichen und Wunder passieren, dann würde einige sagen, okay, dann ja glaube ich jetzt nur noch an Zeichen und Wunder. Ich lebe so ein bisschen wie ein Hippie, ne, immer nur da mit den Gedanken auf den Wolken und so. Ich glaube nicht mehr an der Wissenschaft und so. Ne. Nein, das ist völlig falsch. Hier habe ich geschrieben, es ist richtig, die Intelligenz einzusetzen. Das sollten wir in jedem Fall. Total wichtig. Ein Christ soll seine Intelligenz fördern. Ein Christ soll immer intelligenter werden. Ein Christ soll studieren. Ein Christ soll sich informieren. Er soll lesen. Er soll viel denken und so weiter. Er soll das alles tun. Aber man muss hier trennen zwischen zwei Bereichen. Wo kann ich meine Intelligenz einsetzen? In der Natur. In die Sachen, die ja, wir beobachten können, die wir messen können. Da müssen wir intelligent sein. Ich kann nicht sagen, wie viel wiegt dieses Handy zum Beispiel. Wie viel wiegt dieses Handy? Normalerweise müsste ich, um diese Antwort zu haben, ja eine Waage nehmen und das Handy da drauflegen und schauen, was die Waage anzeigt. Und dann kann ich nicht sagen, ja, ich werde beten, dass Gott mir zeigt, wie viel dieses Handy wiegt. Ich versuche das hier ein bisschen lächerlich dahinzustellen, dass ihr merkt, dass es gibt Bereiche, wo wir einfach unsere Intelligenz einsetzen müssen. Oder wenn wir sagen zum Beispiel, jemand baut ein Haus und er baut eine Wand völlig krumm oder hat zu wenig Eisen eingesetzt in der Wand und die Wand ist zu schwach. Und dann kommt der Ingenieur vorbei, der verantwortlich ist für diesen Bau und sagt, du musst diese Wand wieder runterreißen, weil sie ist zu schwach. Dieses Haus wird dir auf den Kopf fallen. Und wenn man dann sagt, ja, ich werde beten, dass Gott dieses Bau zu Ende bringt, dass es dann gut geht, dass es stabil wird und dass es mir nicht auf den Kopf fällt. Ne? Nee, das wäre falsch, das wäre völlig falsch. Das heißt, es gibt Bereiche, wo wir unsere Intelligenz einsetzen müssen, wo es lächerlich ist, zu sagen, ich werde beten, ne? Ich werde bitten, dass Gott ein Wunder macht. Es gibt Bereiche, wo es nicht geeignet ist, am Wunder zu glauben. Ne? Wenn ich jetzt ein Haus bauen will und kein Geld habe, dann bete ich und Gott gibt mir das Geld, okay, dann war es ein Wunder. Aber jetzt muss ich zu einem Ingenieur gehen und sagen, so, bitte zeichne mir ein Haus und sage mir, welche Materialien ich benutzen muss. Das sind zwei verschiedene Bereiche. Das heißt, das übernatürliche Bereich, in diesem Bereich wäre lächerlich, wäre unlogisch, die Intelligenz einzusetzen. Und genau das versuchen einige Wissenschaftler, nicht alle, einige versuchen das. Das heißt, indem sie versuchen zu erklären, woher die Welt gekommen ist, woher das Universum gekommen ist oder wie die Tiere, wie die verschiedenen Spezien von Tieren zustande gekommen sind. Da versuchen sie in einen Bereich reinzugehen, was nicht der Natur gehört. Das ist ein übernatürliches Bereich, die Schöpfung. Die Schöpfung war ein Wunder und dieses Bereich ist für die menschliche Intelligenz uneindringbar, das übernatürliche Bereich. Da kann man nur sagen, das gehört zum Glauben. Diesen Bereich können wir nur kennen durch Offenbarung und nicht durch Analyse, durch Intelligenz. Ne? Das sind zwei verschiedene Bereiche. Und es ist ganz wichtig, dass wir es richtig einsetzen, den Glauben, was die übernatürlichen Sachen betrifft, die Intelligenz, was die natürlichen Sachen betrifft, das trennen und wissen so, dieser Bereich, da setze ich meine Intelligenz ein, dem anderen Bereich, ne, das nehme ich zur Kenntnis durch die Bibel und so weiter und muss einfach daran glauben. Und so wird unser Glaube auch wachsen, immer mehr wachsen, ne, wenn wir das ganz bewusst machen. Die Menschen tendieren sich zu sehr auf ihre eigene Intelligenz zu stützen. Das ist eine Tendenz der Menschen. Aber wir müssen schon fragen, um was geht es? Geht es um eine Aussage Gottes? Geht es um eine Verheißung Gottes? Geht es um ein Wunder? Dann müssen wir glauben. Ne? Und das ist das Richtige. Nächste Überschrift, der Name Jesu. Zeichen, Wunder und Gebetserhöhungen haben immer die Autorität des Namens Jesu im Hintergrund. Das ist keine Magie. Ne? Ist wichtig, das zu sagen, keine Magie. Weil ja, ich als Kind wurde mir beigebracht, wenn du willst, dass du auch dieses Gebet erhörst, deine Gebete erhört werden, dann musst du immer das Gebet enden mit dem Satz, im Namen Jesu, Amen. Und wenn du das machst, dann erhört Gott deine Gebete. Weil es steht in der Bibel, alles, was ihr mir in meinem Namen bittet, das werde ich tun. Und dann verstehen viele Leute, dass es eine Art Magie ist. Wir können alles bitten zu Gott und immer nur enden mit dem Satz, im Namen Jesu, Amen. Und dann muss Gott es tun. Dann zwingen wir Gott, es zu tun. Dann setzen wir Gott unter Druck, dass er tut, auch wenn er es nicht möchte. Eine Art Magie. Aber das ist falsch. Diese jüdischen Beschwörer in Apostelgeschichte 19,13, die haben genau das gedacht. Die sahen, wie Paulus Dämonen ausgetrieben hat, indem er das benutzte. Er sagt, im Namen Jesu, raus, Dämonen, und dann sind Dämonen weg. Und dann haben die jüdischen Beschwerer gesagt, wir machen das Gleiche. Sie sind zu einem Besessen gegangen, die haben gesagt, im Namen Jesu, der Paulus predigt, geh raus. Ne? Und ihr wisst schon, was passiert ist. Ja, weil die Dämonen nicht diesen Satz gehorchen, im Namen Jesu. Ihm interessiert nicht der Satz, nicht im Satz ist die Kraft, sondern wenn wir wirklich in der Autoritätskette Jesu sind. Aber wie kommen wir in diese Autoritätskette, indem wir Jesus gehorchen? Wenn wir Jesus gehorchen, dann unterwerfen wir uns ihm und dann sind wir in der Autoritätskette Jesu und dann sind wir befugt, Sachen in seinem Namen zu tun. Und nur dann. Und dann können wir auch eventuell Sachen tun, ohne den Satz zu benutzen, im Namen Jesu. Wenn wir zum Beispiel am Ende eines Gebets vergessen zu sagen, im Namen Jesu, Amen, wird Gott dann unser Gebet nicht hören? Nein, er wird dieses Gebet hören, weil ihm interessiert nicht, dass wir diesen Satz benutzen, sondern wer uns inspiriert hat, dieses Gebet zu machen, die anderen Sätze, die davor gekommen sind. Wer hat uns inspiriert? Wer hat uns diese Ideen auf das Herz gelegt? Und das bedeutet, im Namen Jesu zu beten. Und auch die Wundern. Bei den Wundern geht es genau darum, dass wenn jetzt ein Apostel gegangen ist zu einem Kranken und hat gesagt, sei geheilt im Namen Jesu, war nicht der Satz so wichtig, aber dass dieser Apostel voll des Heiligen Geistes war. Aber warum war er voll des Heiligen Geistes? Weil er im Einklang mit Jesus war, dass er gehorsam zu Jesus war, dass er bewusst war, dass Jesus ihm das aufs Herz gelegt hat, ein Apostel zu sein und dieses Wunder zu tun. Das ist total wichtig, dass ihr das versteht. Das heißt, wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo ein Kranker vor uns ist und dann fragen wir uns, ja, soll ich für diese Person beten oder nicht? Ja, dann ist die Antwort nicht. Du sollst nicht beten. Hier benutze ich ein bisschen Ironie, ja, aber das ist die Wahrheit. Versteht ihr? Merkt euch das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ihr vor einem Kranken seid und denkt, ja, soll ich für diesen Kranken beten oder nicht, dann ist die Antwort nicht. Dann ist die Antwort, bete nicht. Warum? Weil wenn Gott möchte, dass du für einen Kranken betest und Heilung auf ihn aussprichst, dann wird dir Gott das zeigen. Dann wird Gott in dein Herzen sagen, so jetzt bete für ihn und ich werde ihm heilen. Das kommt nicht von uns. Das sind nicht wir, die entscheiden, dass ein Kranker geheilt wird, sondern Gott legt es uns auf dem Herzen, das zu tun, das zu sagen und darum sagen wir es. Und das bedeutet, in der Autorität Jesu zu handeln. Jesu inspiriert uns, er zeigt uns, dass diese Person geheilt wird, wenn wir nur das aussprechen und sagen, sei geheilt im Namen Jesu, was einfach nichts weiteres bedeutet, als zu sagen, ja, Jesus ist hier in mein Herzen und Jesus hat mir gesagt, ich soll Heilung aussprechen. Das bedeutet, die Übersetzung auf Deutsch, zu sagen, sei geheilt im Namen Jesu. Das heißt, in der als stellvertretender Jesu. Im Namen einer Person zu handeln, heißt Handel als Stellvertreter dieser Person. Und das heißt, sei geheilt im Namen Jesu, bedeutet das, ich handle als ein Stellvertreter Jesu in diesem Moment. Gut. Und ja, ein Stellvertreter einer Person zu sein, bedeutet, nach den Zielen und nach der Art dieser Person zu handeln. Darum, als die Jünger gesagt haben, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen aus dieser Stadt, dann hat Jesus gesagt, ihr wisst nicht, von welchem Geist ihr seid. Das heißt, das ist nicht meine Art. Ich übersetze das. Das ist nicht meine Art. Jesus hat gesagt, das würde ich nie tun. Das würde ich nie tun. Und das heißt, wenn uns auf die Idee kommt, Sachen zu tun, die Jesus nie tun würde, dann wird auch Jesus nicht dahinter stehen. Wenn wir auch tausendmal sagen, im Namen Jesu soll dies und das geschehen, dann müssen wir uns auch sagen, so beten und sagen, ja Gott, Jesus, würdest du das tun? Und wenn es um Heilung von Menschen geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß. Nicht hundertprozentig, aber groß, dass Jesus heilen würde. Warum? Ja, weil Jesus Mitleid hat mit Menschen. Weil Jesus Menschen helfen will. Weil Jesus, ihm tut es auch leid, wenn Menschen leiden. Darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus jemand heilt, groß. Aber es gibt auch die Chance, dass Jesus jemand nicht heilen möchte. Weil Krankheiten können auch ein Werk Gottes sein. Gott hat manchmal auch Ziele durch Krankheiten. Verschiedene Ziele. Manchmal will er Menschen bestrafen. Passiert auch. Oder, was öfter passiert ist, dass Gott den Glauben prüfen möchte von einer Person. Durch eine Krankheit. Passiert auch. Darum müssen wir immer beten, viel beten, bevor wir Heilung aussprechen. Eine wichtige Eigenschaft von Wundern. Jesus hat nicht alle Menschen geheilt, nicht alle Apostel wurden immer vom Gefängnis befreit. Auch heute werden nicht alle, die beten, sofort geheilt oder überhaupt geheilt. Aber warum ist das dann so? Weil Gott immer noch Gott ist. Wenn jemand jetzt die Kraft hätte, zu 100% Leuten zu heilen, dann müsste diese Person gar nicht Gott fragen. Ja, Gott, willst du diese Person heilen? Oder ist es dein Wille, diese Person zu heilen? Versteht ihr? Das heißt, immer wieder müssen wir wieder zu Gott gehen und sagen, Gott, willst du diese Person heilen? Ist es dein Wille? Und so weiter. Und Gott ist Gott. Er entscheidet. Er möchte zeigen, dass die Wunder passieren, weil er mächtig und gnädig ist und nicht, weil wir mächtig sind. Wir sind nichtig. Die Wunder passieren, ja, weil Gott handelt. Und manchmal sage ich auch den erschreckenden Satz, Gebet tut nichts, weil ich damit meine, Gott tut alles. Und Gebet kann Gott bewegen, Sachen zu tun. Ja, es gibt Leute, die am Gebet glauben, die denken, dass Sachen passieren, wenn man betet, weil wir so stark gebetet haben, weil wir so viel Energie in unserem Gehirn hatten und darum sind die Sachen passiert. Nein, Gebet hilft nur, indem es Gott bewegt, Sachen zu tun. Auch im Gebet zu glauben, kann eine Art Götzendienst zu sein. Ist ganz komisch, ne? Ist ganz komisch, aber solche Erfahrungen mache ich immer wieder, dass es Christen gibt oder Leute gibt, die meinen, sie sind Christen und sie glauben an solche Sachen. Die glauben an die Stärke des Gebets oder an die Stärke bestimmte Arten von Gebete. Ne? Noch diese Woche vorgestern habe ich noch so über WhatsApp so eine Nachricht bekommen. Einer behauptet, er hat 70 Geheimnisse von Gott bekommen, dass man reich werden kann. Ich glaube nicht, dass ich so ein Ding höre. Ne? Aber das heißt, die benutzen die Bibel, um ihre eigenen Ding zu machen. Und das ist Götzendienst, weil man sich selber quasi als Gott hinstellt. Weil man Gott nur benutzt, um das eigene Wille zu erfüllen, eigene Ziele zu erreichen. Ne? Das ist ganz, ganz subtil. Ganz, ganz subtil. Und darum heißt es hier, Gott ist immer Gott. Wenn wir reich sind, ist Gott Gott. Wenn wir arm sind, ist Gott Gott. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, in allen Situationen umzugehen. Wenn ich reich bin, wenn ich arm bin, in allen Situationen bin ich zufrieden. Gott ist immer Gott. Wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht, ist Gott Gott. Er ist gnädig, er ist stark, er hat seine Ziele, er weiß, warum er das und jenes erlaubt, warum er das und jenes will. Alles liegt in seine Hände. Wunder zu machen ist eine freie Entscheidung Gottes, aber wir können um sie werben. Wir können sagen, bitte Gott, tue ein Wunder. Ne? Wir können um den Wundern werben. Wir können sagen, ja Gott, bitte, ne? Tue das. Und beten und immer mehr beten und noch mehr beten. Das heißt, die Gemeinde hat so viel gebetet, damit Petrus vom Gefängnis befreit wurde und er wurde vom Gefängnis befreit. Ich weiß nicht, wie viele Stunden sie gebetet haben, aber die haben die durch die Nacht gebetet. Und ne, manchmal brauchen wir irgendwas, aber wir beten nur zwei Sätze und sagen, Gott, bitte gib mir dies und das und wenn es du mir nicht geben willst, ne, ist deine Schuld sozusagen. Ne? Es gibt Leute, die einfach so so wenig glauben, die denken, ja, wahrscheinlich will mir Gott die Sachen gar nicht geben, aber okay, ein Versuch ist es wert. Das ist doch ein Gebet des Unglaubens. Wir müssen genau umgekehrt denken. Wir müssen sagen, nee, Gott will es mir wahrscheinlich geben und ich werde beten und immer mehr beten und richtig beten, in der richtigen Art und Weise beten. Das heißt, welche ist die richtige Art und Weise? Ja, mit Anbetung und so weiter. Ne? Nicht nur dieses egoistisches Gebet machen, aber auch anbeten, loben und preisen und so weiter. Das ist das richtige Gebet und dann wird Gott auch die Gebete erhöhen. Ja, weil die ganzen Zeichen und Wunder, die sind für uns so groß und so herrlich und alles, aber für Gott sind sie nur ein Nebenprodukt, sind sie nur ein Abfall quasi vom Kern der Sache. Welcher ist der Kern der Sache? Unsere Beziehung zu ihm. Warum sind wir gläubig? Warum glauben wir an Gott? Nicht, weil er Wunder tut, weil er uns die Sachen gibt, wenn wir bitten. Nein, das ist nur eine Folge von unserem Glauben. Wir glauben an Gott, weil er ja gut ist, herrlich ist, er uns errettet aus der Hölle, aus der Sünde und so weiter hat. Und dass er noch unsere Gebete erhört, uns heilt von Krankheiten und so weiter, das ist eine Zugabe. Ne? Wir dürfen das nicht verdrehen. Nächste Überschrift. Missbrauch. Missbrauch. Ja, hier ein Satz, ein witziger Satz, der große Wahrheiten enthält. Jesus hat keine gesunden Menschen geheilt. Ja, da kamen die Pharisäer und haben gesagt, mache ein Wunder, dass wir an dich glauben. Ne? Ja, aber die waren doch gesund. Ne? Die waren doch gesund. Wieso? Ne? Weil sie wollten ein Wunder um ein Spektakel, ein Theater wollten sie sehen. Ne? Die langweilten sich oder irgendwas. Ne? Das wollten sie. Aber Gott macht das nicht. Gott, er tut Wunder, um Menschen zu helfen in Notlagen. Gott hat, ich sag mal so, sehr selten Wunder gemacht, wo es dann nicht irgendwie lebensbedrohliche Situation war oder eine ganz schlimme Krankheit war. Versteht ihr? Das heißt, Gott erfreut sich, Menschen zu helfen, die auch Hilfe brauchen, aber die Kraft Gottes ist nicht da, um eine Show draus zu machen. Schon der Teufel in Matthäus 4,6 wollte, dass Jesus seine Kraft missbraucht. Ne? Er wollte, dass Jesus eine Show abzieht. Und das wäre ein Missbrauch der Kraft Jesu. Zeichen und Wunder sind immer Reaktion der Liebe auf Not. Und wenn wir jetzt viele Wunder sehen können, okay, dann müssen wir halt in einer Notsituation sein. Oder mit Menschen leben oder nahe von Menschen sein, die in Notsituationen sind. Ne? Wenn wir jetzt in einem Krankenhaus sind, da sind viele Kranken um uns herum, dann könnten wir vielleicht für sie beten und dann würden wir Wunder sehen, ist ein Beispiel. Oder wenn wir krank sind, etc. Oder wenn uns irgendwas fehlt, oder wenn wir einen Unfall haben, etc., dann werden wir Wunder sehen. Aber wenn es uns gut geht, wenn wir viel Geld auf dem Konto haben, wenn, ne, und so weiter und so weiter, dann werden wir eher weniger Wunder sehen. Ist normal. Und darum, ja, geschieht in Deutschland oft weniger Wunder. Ja, weil die Leute sich ja mit 10 Versicherungen, 20 Versicherungen gegen alles Mögliche versichern, ne? Und dann sagen sie, ja, warum passieren keine Wunder und so, ne? Ja, die haben sich selbst versichert. Die brauchen jetzt nicht die Unterstützung Gottes, ne? Das ist einfach so. Die Kraft Gottes steht nicht als Demonstration vor Ungläubigen zur Verfügung. Ne? Nächste Überschrift. Wieder. Ne? Ihr merkt schon, dass jede dieser Überschriften quasi ein Kapitel sein könnte von einem Buch. Nächste Überschrift. Wunder sollen erkannt werden. Die Zeugniszeit im Gottesdienst ist wichtig. Hier reden Geschwister über die Wunder Gottes, die sie gesehen haben und erbauen die Zuhörer. Weil, ja, wir wollen, dass Menschen in der Gemeinde immer mehr glauben. Dass unsere Geschwister ihren Glauben immer größer wird. Das möchten wir. Und das möchten wir möchten, dass unser Glaube auch immer größer wird. Und ja, da gibt es verschiedene Methoden. Eine davon, wie gesagt, wir lesen die Bibel und dann sagen wir, ja, ne, das kann ich nicht verstehen, weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, aber ich glaube. Ich sage, Gott ist die Wahrheit. Die Bibel ist die Wahrheit. Aber es gibt auch eine andere Methode, diese hier. Wenn jetzt jemand in so einer Situation war, krank war und gebetet hat und wurde geheilt oder irgendwas anderes und dann geht in der Gemeinde und sagt, Leute, Gott hat mich geholfen, Gott hat mich befreit, Gott hat mir dies und das gegeben. Und dann sieht man, wie Gott Gebete erhört oder wie Gott Autorität schenkt seinen Kindern und so weiter. Und dann sagen wir mental in Gedanken, ja, das ist wahr. Es ist sehr schwer, das zu widerstehen. Es ist sehr schwer zu sagen, nee, das hat die Schwester alles nur erfunden. Das heißt, das ist wahr. Zu sagen, das ist wahr. Und jedes Mal, wenn wir sagen, das ist wahr, dann wächst unser Glaube. Weil Glaube bedeutet ja zu bejahen Sachen, die wir nicht verstehen. Und darum ist wichtig, dass man jetzt so in Gemeinden das auch macht. Erzählen die Wunder, die man erlebt hat und so. Weil das erbaut stark den Glauben der Geschwister. Wie macht man das denn? Wir sollen unsere Gebete notieren, zumindest in Gedanken, um später die Gebetserhöhung auch zu erkennen. Das heißt, viele beten, wie ich auch früher gemacht habe, Gott gib mir dies, Gott gib mir das, Gott gib mir jenes und so weiter und so weiter. Und nach ein paar Tagen habe ich dies und jenes bekommen und dann wusste ich gar nicht mehr, ja, aber hatte ich für das und das gebetet, weiß ich gar nicht mehr. Und das war nicht gut. Dann habe ich angefangen, ernsthafter zu beten. Wenn ich bete, konzentriere ich mich und versuche so ganz bewusst zu beten um bestimmte Sachen. Und dann kann ich dann auch stärker erkennen, wenn ich sie bekomme. Und das hilft sehr, dass ich dann auch Leute erzählen kann. Leute, ich habe für dies und das gebetet und ich habe dies und das bekommen. Weil ich dann ganz konzentriert bete und ich merke, dass auch meine Gebete sehr oft erhört werden. Ich könnte hier Bücher schreiben über Gebetserhöhung, noch diese Woche zum Beispiel, ne? Wo wir irgendwas gebraucht haben. Ich habe am Abend gebetet, am Morgen kam die Antwort. Und das ist passiert jede Woche. Ne? Aber einfach, weil ich dann auch sehr bewusst und konzentriert für eine bestimmte Sache bete. Und nicht für 100 verschiedene und nachher weiß ich gar nicht mehr, für was ich gebetet habe. Ne? Weil ich dann wirklich mit dem Herzen dafür bete. Dann wirklich bete, wie gesagt, nach dem Willen Gottes. Und ich sage, ja Gott, du weißt, ich brauche dies und das. Ne? Möchtest du mir das nicht geben vielleicht und so und so weiter. Konzentriert, bewusst beten. Und dann können wir das auch erzählen. Dritter Abschnitt. Kreislauf des Glaubens. Kreislauf des Glaubens. Wie funktioniert der Kreislauf des Glaubens? Ja, wenn wir ein Wunder erleben, dann wächst unser Glauben. Wenn wir mehr Glauben haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wunder passieren, größer. Und dann passieren mehr Wunder, weil unser Glauben größer ist. Und dann wird unser Glauben durch diese größere Zahl an Wunder wieder größer. Ne? Das ist ein Kreis, den wir nicht brechen sollen. Ne? Schwester Nelly, würdest du bitte hier Psalm 105, 1 lesen?
Im Herrn ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Psalm 105, Vers 1.
Ne, ist wichtig, die Taten Gottes bekannt zu machen. Gott tut Wunder. Gut. Wir nähern uns dem Ende. Heute hat es ein bisschen länger gedauert, aber es ist auch ein ganz interessantes Thema. Wunder und Medizin, Ärzte und Medikamente. Wie ist das dann mit Ärzten und Medikamente? Ganz wichtiges Thema für uns heute als Christen. Weil es gibt Leute, die dann sagen, ja, ich glaube an Wunder. Wenn ich krank bin, bete ich und Gott heilt mich. Und das ist eine, jetzt mal so ein bisschen fanatische Einstellung. Fanatische Menschen sind Menschen, die so ein bisschen rechts und links nicht sehen, die einen Tunnelblick haben, die zu sehr extrem denken. Das ist falsch, weil sie das hier nicht erkennen, dass auch Ärzte und Medikamente Gottes Werkzeuge sind, dass Gott auch durch Ärzte heilt. Gott kann uns direkt heilen, Gott kann uns sofort heilen, aber er kann uns auch schneller heilen. Das heißt, wie gesagt, mit der Grippe. Ne? Wenn wir jetzt 5 Tage eine Grippe hätten haben sollen, aber wir beten und dann haben wir diese Grippe nur 3 Tage. Das war auch eine Heilung. Ne? Das ist ein Beispiel. Und wenn wir vielleicht noch fester gebetet hätten, dann hätte sie noch nur 2 Tage gedauert. Ne? Ein Beispiel. Ärzte und Medikamente sind Werkzeuge Gottes. Und darum ist wichtig, dass wir beten, auch wenn wir zum Arzt gehen. Andere Werkzeuge Gottes, Eigengebet, Gebet der Gemeinde, Gebet von Ältesten. Jakobus 5,14 kennt ihr sicher, ne? Ruf die Älteste und sie sollen den Kranken salben und so weiter. Ne? Es gibt verschiedene Methoden. Ne? Es gibt auch Menschen, die die Gabe der Heilung haben. Das heißt, und eine Gabe der Heilung, weil es gibt verschiedene Gaben der Heilung. Das heißt, es gibt Leute, die, wenn sie für eine bestimmte Krankheit beten, dann werden die Leute geheilt. Und wenn sie für eine andere Krankheit beten, dann werden die Leute nicht geheilt. Ne? Ein Beispiel dafür, der ist ein bisschen, dieser Beispiel ist ein bisschen witzig, aber ne, der ist wahr. Ein bekannter Reiseevangelist von mir, ein sehr seriöser Mann, der hatte die Gabe, eine bestimmte Sache zu heilen, die heutzutage als Krankheit angestuft wird. Er ist durch vielen Gemeinden gereist in Südamerika und er kam an und sagt, so Leute, jetzt alle die Hosen festhalten. Er hat für die Leute gebetet, und viele sind auf der Stelle abgenommen. Das heißt Übergewicht als Krankheit. Viele sind auf der Stelle abgenommen. Und Halleluja, das ist ein bisschen witzig, aber alle, wir alle möchten es vielleicht haben. Ich zum Beispiel zumindest möchte ein paar Kilo abnehmen. Ne? Das ist auch eine Krankheit. Viele Menschen sterben viele Jahre früher, ne, wegen dieses Problem. Ist ein Beispiel, und wenn er jetzt für andere Krankheiten gebetet hat, dann sind diese anderen Wunder nicht so oft passiert. Da möchte ich einfach nur betonen. Es gibt Leute, die jetzt eine bestimmte Gabe haben, und darum ist wichtig, wenn wir jetzt eine Krankheit haben, dann Menschen aufsuchen, sagen, bete für mich, Bruder, Schwester, bete für mich. Und dann kann sein, dass diese Person diese Gabe hat, für diese Krankheit zu beten. Dass diese Krankheit geheilt wird. Vielleicht nicht, wir wissen nicht. Darum sollten wir das machen. Verschiedene Leute aufsuchen und bitten, ja, bete für mich und vielleicht treffen wir auch die richtige Person. Ist auch so ein Beispiel. Aber zurück zu den Medikamenten und Ärzte. Wir haben diese Erfahrung gehabt, dass als wir hier in Mal angekommen sind, haben wir jetzt, als unsere Kinder krank geworden sind oder als wir krank geworden sind, ein paar Ärzte besucht und diese Ärzte, die waren ganz schlimm. Die Sachen, die die uns gegeben haben, Medikamente oder die Art und Weise, wie sie uns behandelt haben, die waren ganz schlimm. Bis wir gemerkt haben, da läuft was im Hintergrund. Das heißt, da will Gott uns irgendwas zeigen. Und da haben wir angefangen zu beten und da haben wir gemerkt, dass wir Folgendes beten sollten. Gott, gib uns einen guten Arzt. Schick uns einen Arzt, der einen Botschafter von dir ist, ein Instrument von dir ist. Und dann hat uns Gott einen bestimmten Doktor agierend gegeben, der einen, ne, ich sage mal so im übertragenen Sinn, ein Engel Gottes war für uns. Der hat uns gut verstanden, der hat uns gut behandelt, die richtigen Medikamente gefunden, die gute Diagnose getroffen und so weiter. Weil ne, viele Ärzte, die machen Falschdiagnosen, die geben Falschmedikamente und die machen Menschen krank. Es gibt viele, die nach dem Krankenhausbesuch noch kranker sind als vorher oder nach einer Operation noch kranker sind als vorher oder und so weiter. Oder von vielen Medikamenten dann kaputt gemacht wurden etc. Es gibt viele Menschen, die arzttraumatisiert sind oder krankenhaustraumatisiert sind. Ich kenne einige Leute, die kaputt verarztet wurden von Ärzte und Krankenhäuser. Darum ist wichtig, dass wir, bevor wir einen Arzt besuchen, auch beten, Gott, erleuchte dieser Arzt oder zeig mir, ob ich diesen Arzt besuchen soll oder vielleicht einen anderen. Zeig mir, welchen Arzt ich besuchen soll, welches Krankenhaus ich besuchen soll. erleuchtet der Arzt, der mich dann entgegennimmt und so weiter und so weiter, dass wir auch für die Ärzte beten, auch für die Ärzte. Ich sage mal, wenn wir krank sind, sollen wir zuerst direkt, unmittelbar beten, dass Gott uns heilt. Das ist das Erste, was wir machen sollen. Und dann, wenn Gott nicht heilt, dann können wir diese anderen Sachen machen. Zeig mir welchen Arzt, etc., etc. Beten vor dem Arztgang ist Teil der Heilung. Ein guter Arzt ist auch ein Geschenk Gottes. Und dass der Arzt die richtige Diagnose trifft, ist auch eine Gabe Gottes. Jede Heilung ist auf Gott zurückzuführen. Auch wenn durch Medikamente ist. Ja, weil Gott, die Medikamente sind, ne, die meisten Medikamente sind aus der Natur genommen, die Gott geschaffen hat. Ja. Gut, letzte Überschrift, dann sind wir schon fertig. Aufgaben der Gemeinde. Ohne Wunder und Heilungen ist die Gemeinde und das Werk Jesu unvollständig. Mal sehen, wer ist dran. Ich vergesse immer, Stefan, bist du dran? Stefan, gut. Würdest du bitte hier Matthäus 10, 8 lesen?
Halt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es Matthäus 10, 8.
Ja. Halleluja, ganz klar. Es ist ein Auftrag der Gemeinde, Menschen zu helfen, ne? Menschen Brot zu geben, Menschen Dach auf dem Kopf zu ermöglichen und so weiter und so weiter. Aber auch das hier, beten für Kranke. Ne? Auch man weiß heutzutage, dass viele Krankheiten, es gibt Ärzte, die sogar behaupten, dass zu 80% oder zu 90% aller Krankheiten einen sogenannten psychosomatischen Hintergrund haben. Ja, das kann ich nicht beweisen, kann ich nicht sagen, aber nur, dass wir so ein bisschen eine Ahnung bekommen. Das heißt, viele Krankheiten, die sind eine Somatisation. Das heißt, die geschehen, weil die Seele leidet. Die Seele leidet und die Seele, die macht Druck auf den Körper und der Körper wird krank. Das heißt, es gibt Krankheiten, die man besser gar nicht heilen sollte. Im Sinne, man sollte geistliche, seelische Heilung suchen, ne, weil wenn jetzt so eine somatische Krankheit ist und man heilt sie, dann drückt die Seele auf den Körper auf eine andere Stelle. Dann taucht eine andere Krankheit auf. Und dann geht man wieder zum Arzt und nimmt wieder Medikamente, dann ist man wieder geheilt und dann drückt die Seele auf einen anderen Teil des Körpers und dann geht es immer wieder weiter. Ne, darum ist wichtig, dass man auch die Ursache findet der Krankheiten. Und manche sind in der Seele, liegen in der Seele. Und welche Ursachen könnten diese sein? Zum Beispiel, dass man in der Vergangenheit gelitten hat, dass man in der Vergangenheit traumatisiert wurde, dass man misshandelt und missbraucht wurde als Kind oder als Jugendlicher oder als Erwachsener, dass man gemobbt wurde in der Arbeit oder in der Schule oder dass man beleidigt wurde. Und da könnte man hier viel weitermachen, oder dass man einen schrecklichen Unfall gesehen hat oder dass man etwas Schreckliches gesehen hat oder dass man einen Raubüberfall beteiligt war oder dass man selber irgendwas Schlimmes gemacht hat, was uns dann belastet mit Schuld. Das heißt, es gibt tausende Gründe, warum jemand jetzt seelisch belastet ist. Und darum ist wichtig, auch in der Gemeinde für die Menschen zu beten, dass sie dann auch Vergebung erfahren, dass sie das auch loswerden können. Die Sachen, die ihnen bedrückt, dass sie auch darüber reden können, dass sie Vergeben für sich selbst bekommen, aber Vergebung auch für andere aussprechen können. Das heißt, die Menschen, die sie beleidigt und missbraucht haben, vergeben können und dadurch sich selbst befreien. Das heißt, die Gemeinde ist ein total wichtiger Ort von Heilung. Die seelische Heilung, die kommt aus Jesus, durch die Liebe, durch die Vergebung. Ja, auch Menschen, die in der Kindheit oder Jugend sehr wenig Liebe-Erfahrung erfahren haben, in Familie aufgewachsen oder Umfelde aufgewachsen, wo nur Hass war, wo nur Fluch war, wo nur Missbrauch war, dann ist es wichtig, in der Gemeinde diese Liebe unter den Geschwistern, die ist auch heilend, die heilt Liebe. Wenn Geschwister sich lieben, das heilt die Seele, was ne, sich auch spiegelt im Körper, in der gesundheitlichen Verfassung vom Körper. Und so sieht man, wie wichtig ist die Gemeinde als einen, ich sage mal in Klammern, Krankenhaus, ne, einen Heilungsort für Körper und Seele. Gott hat die Organisation von seinen Gemeinden definiert und in dieser Struktur gehören Wunderkräfte und Heilungen zum festen Bestand. Schwester Nelly, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung. Der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. 1. Korinther 12, 28.
Gott hat gesagt, wie soll eine Gemeinde aussehen? Welche Aufgaben soll eine Gemeinde haben? Und da steht es unter anderem Apostel, Propheten und Lehrer. Okay, ganz logisch, aber hier Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung. Drei Worte, um dieses Thema umkreisen. Wunderkräfte, Heilung und Hilfe leisten. Das heißt, Menschen zu helfen, wenn sie jetzt körperlich krank sind, dass sie geheilt werden durch ein Wunder. Oder wenn sie jetzt Brot brauchen, weil vielleicht sind sie jetzt belastet, seelisch belastet, weil sie kein Geld haben, um Brot zu kaufen. Dann hilft die Gemeinde, indem sie Brot gibt dieser Person. Das ist auch eine Art, wie man Seelen erleichtert, Seelen heilt. Wie gesagt, die Liebe, diese Liebe unter den Geschwistern, die ist auch heilend. Die Bibel lädt uns dazu ein, an den Gott zu glauben und zu beten, der weiter liebt, beschützt, befreit, heilt und Wunder tut. Ja, diesen Gott sollen wir glauben. Ein lebendiger Gott, ein liebender Gott, und der sein Leben, seine Kraft und seine Liebe dadurch ausdrückt, dass er befreit, beschützt, heilt und viele andere Wunder tut. Amen.